Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Lang ist's her.
Ja. Uns ist es lange her, ne? Wenn die Folge erscheint, ist es dann alles schon wieder ein bisschen anders.
Richtig.
Aber wir sehen uns jetzt mal wieder und du warst in Valencia.
Genau.
Und erzähl mal, wie war's?
Es war schön. Es war ja das vierte Mal, mein viertes Mal in Valencia und
in welchem Zeitabstand ungefähr?
Naja, so in den letzten, über die Pandemie war ich nicht und letztes Jahr war ich nicht. Also es gab jetzt schon Lücken.
Was ist eigentlich so euer Go-To?
Regelmäßig, genau. Mein Mann hat dort Familie und wir sind deswegen öfter dort quasi. Und das ist auch immer sehr toll, natürlich, weil Mittelmeer, aber wir waren sonst immer im Sommer und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist das einfach zu heiß. Ja, ich hasse diese Hitze, ja. Und diesmal waren wir im Mai und es war fantastisch. Wir hatten die ganze Zeit Wind, das war natürlich auch Glückssache und es hat natürlich auch manchmal genervt. Aber insgesamt waren es halt einfach immer so zwischen 22 und 26 Grad und dabei so ein schöner Wind. Wir hatten eine Unterkunft am Meer in dem alten Fischerviertel Cabanyal und hatten eine Dachterrasse und aus dem Schlafzimmer hat man aufs Meer geguckt und wir hatten da so eine anderthalb Zimmer Unterkunft. Es war fantastisch, gegenüber war eine Schule und ich habe dir ja heute schon so einen spanischen Song geschickt von einem Künstler aus Spanien und dieses Lied lief dort auf dem Schulhof. Das ist nämlich wohl so, dass in spanischen Schulen nach jeder Unterrichtsstunde 5 Minuten Pause sind. Und das heißt, nach jeder Unterrichtsstunde sind die Kinder auf den Hof gekommen und aus Lautsprechern kam dieses Lied während dieser Hofpause. Und zwar immer das Gleiche, die ganzen 10 Tage, die ich dort war. Und irgendwann hat sich das bei mir so eingeschlichen, dass ich dann auch immer auf die Dachterrasse bin, also sofern wir zu Hause waren.
So mit Pause machen.
Und dann habe ich immer so getanzt. Und das klingt jetzt alles so cheesy, aber es war halt einfach so die Palmen und die Sonne, das Licht. Ich hocke jetzt gerade wieder in meiner Erdgeschosswohnung und ich wusste nicht mehr, wie dunkel die ist. Aber ich habe halt wirklich morgens um 10 das Licht an.
Ja.
Jetzt gerade, weil es einfach zu dunkel ist und ich habe Sehnsucht nach Valencia und freue mich aufs nächste Mal.
Wie ist denn die Innenstadt von Valencia?
Du kannst dir das so vorstellen, dass da gibt es ja den Fluss Turia. Ich kann das R leider nicht so schön rollen. Dieses Flussbett ist versetzt worden quasi wegen Überschwemmungen und das ist jetzt aber eben nicht einfach nur ausgetrocknet, sondern die haben da so einen die Stadt umschließenden Park angelegt. Das heißt, du kannst die Stadt umrunden durch einen grünen Park.
Wie so ein Gürtel.
Genau. Und innerhalb dieser Rundung sitzt quasi das Stadtzentrum und das ist eben, ja, wie soll ich sagen, zeichnet sich eben aus durch massive Steinmauern. Da gibt es noch so Überreste von arabischen Mauern und so weiter. Also diese Einflüsse, wir werden da später noch zu kommen, in Spanien, vor allem im Süden Spaniens, die sind mannigfaltig und da ganz bekannt sind natürlich auch die bemalten Fliesen. Das Schöne war übrigens, dass unsere Unterkunft, das war eben auch so ein kleines Fischerhäuschen, so ein traditionelles, und das wurde gerade saniert und die haben die Fassade irgendwie so ein bisschen gemacht und da haben die teilweise von diesen bunten Fliesen einiges abgeklopft und das lag dann unten, wurde in so Containern gesammelt. Da haben wir uns natürlich gleich 2 wunderschöne Bruchstücke als Erinnerung mitgenommen und du kannst es dir also vorstellen, es ist sehr, sehr viel beige in der Innenstadt, weil diese ganzen riesigen quadratischen Steinblöcke, mit denen das da alles aufgebaut ist. Ich habe jetzt auch bei unserer Recherche jetzt so ein bisschen mitbekommen, was ja am Meer dann oft verloren geht, aber dass Spanien einfach größtenteils ein Land des Gesteins ist, ja, sehr karg und sehr steinig. Und das merkt man dort auch, aber es ist in der Stadt auch kühl. Man denkt das ja immer nicht, wenn sowas so mit so Naturstein, also mit Beton wird es schlimmer, aber mit Naturstein geht's eigentlich. Und dann ist das alles so zugepflastert, aber die Häuser sind hoch, die Gassen sind sehr eng, es ist überall Schatten und es ist schon wunderschön.
Also auch noch viel Altstadt, viel Original.
Ja, ja.
Von den Bauten her.
Ja.
Auch, ne?
Ganz viel Altbau. So eine, ganz, ganz schöne Altbauten.
Und ansonsten, der Kapitalismus schon in allen Gassen drin?
Oh, das weiß ich nicht also so genau. Ich meine, ich habe ja keinen richtigen Vergleich sozusagen. Wir haben immer das Glück dadurch, dass eben die Cousine meines Mannes dort wohnt seit über 15 Jahren.
Ja, ich so ein bisschen, geht ja nicht schön.
Wir machen die richtig coolen Sachen. Und das ist schon was, was es wirklich entspannt macht und auch ja dafür sorgt, dass ich, wenn ich in der Altstadt bin, auch denke, oh Gott, Touristen gehen mir auf die Nerven. Aber auch nicht im Mai. Mhm. Da ist ja noch relativ wenig los. Das lohnt sich also.
Ja. Dann noch eine letzte Frage. Mhm. Wie sieht's denn kulinarisch aus? Ist die Region für irgendwas bekannt?
Na, viel Fleisch.
Fleisch.
Und ganz bekannt ist die valencianische Paella. Das ist diese, sind so große, runde Pfannen ohne Stiel mit so Henkeln und
ja, ja.
Vor der Stadt wird in einem Naturschutzgebiet, Albufera heißt das, glaube ich, wird Reis angebaut, du heißt da so Reisfelder, also unter Wasser stehende Felder einfach. Mhm. Und der Reis von dort, der wird eben in dieser regionalen Paella verarbeitet. Das ist eigentlich ein Reisgericht mit zum Beispiel Fleisch oder Fisch, es gibt es aber durchaus auch vegetarisch. Es ist natürlich schon so, dass wir als eine vegetarische Familie sozusagen dann
ja, nicht so krass auf eure Kosten
also,
kommen.
Also das würde ich gar nicht sagen. Wir haben halt, ne, man hat jetzt nicht das Gefühl, man hat wenig Auswahl, weil man ja nicht den Alltag dort hat.
Ja, ja.
Also ich wüsste jetzt einfach nicht, was ich da sonst essen soll. Und was ich halt an dem spanischen Essen auch einfach sehr liebe, sind diese Tapas. Und dass es halt nicht so ist, ich suche mir in der Karte ein Gericht aus und das esse ich dann, sondern wir waren auch mit Freunden dort. Wir saßen alle um den Tisch, wir haben einfach alles bestellt. Und dann stand alles in der Mitte und alle greifen überall rein.
Ja.
Und das ist irgendwie die schönste Form des Essens, finde ich.
Mhm.
Das fehlt mir in Deutschland immer richtig.
Wenn man nicht so festgezurrt ist auf das eine Gericht.
Ne? Genau, und man kann genau gucken, worauf habe ich gerade Lust. Man fängt auch nicht an, so störrisch aufzuessen, weil überall alles rumsteht.
Ja.
Das ist schon richtig schön.
Total. Klingt nach einem super Urlaub, Lynn.
Ja, das war echt toll.
Willst du wieder zurück?
Jetzt, ja, das zum
so
ersten Mal.
Und sowas.
Das Lustige ist auch, mein Mann wollte eigentlich immer dort leben und ich war immer so, oh nee, viel zu heiß. Und jetzt habe ich so richtig Bock drauf. Und jetzt sagt er so, oh, das ist das erste Mal, dass ich mir vorstellen kann, auch mal woanders Urlaub zu machen. Und jetzt bin ich aber so, nein, wir müssen nächstes Jahr wieder.
Aber ich kenne das, was du gesagt hast mit der Hitze, das ist halt in diesen Ländern, ich glaube, ich bin auch mal gespannt, ob sich das einfach verändern wird durch den Klimawandel.
Mm.
Ich glaube, das geht schon so langsam dahin, dass immer mehr Leute sagen, ich will eigentlich im Frühjahr verreisen, weil es mir einfach im Sommer zu krass ist und weil man dann ja die Wärme und sowas und in den See zu gehen, hat man dann halt auch in Deutschland, ne? Durch diese krassen Temperaturentwicklungen.
Ja. Absolut. Auf jeden Fall ist ja mein Urlaub so ein bisschen der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, wir beschäftigen uns mal mit spanischer Literatur.
Literatur, total. Und ich bin auch sehr froh darum, dass wir das mal machen, weil ich hatte meine erste Reise nach Spanien, meine erste war als kleines Kind. Da war ich noch so richtig, wirklich noch klein. Ich weiß nicht, bist du in der Kindheit mal nach Spanien gegangen? Oder es war Valencia jetzt das erste Mal, ne?
Ja, genau. Also das ist auch das Einzige, was ich kenne.
Mhm. Weil wir waren, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, wo wir da waren. Wir sind so durch die Landschaft gefahren, so ein bisschen eher. Und ich war noch so in dem Alter, wo man so weißt, 4, 5 oder so mit meinem Bruder. Und wir waren beide sehr, sehr blondköpfig. Und es gibt halt in Spanien wirklich auch noch Regionen, da werden wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen das immer mal wieder streifen, wo noch ziemlich viel wilde Natur ist. Also wo das nicht so, wo es nicht nur, sage ich mal, Pferde und Ziegen oder so gibt, sondern eben auch Adler zum Beispiel oder Bären gibt es auch noch Regionen. Da war das halt so, dass dann so ein Adler kam und so gekreist ist. Und wir haben da gespielt und so halt so halb krabbeln, halb laufen. Ne?
Ja.
Und da die Adler müssen irgendwie gedacht haben, wir sind Schafe, weil wir einfach so blond waren. Ne? Die kamen dann immer mehr und die kreisten dann
so
immer
krass.
Tiefer. Und das war dann echt irgendwann so ein richtiges, schon sehr beeindruckend, aber auch ein bisschen gruselig, weil wir sind halt oft so einfach irgendwo in die Natur gefahren und haben dann halt gestanden, weißt du. Und dann kamen die halt und irgendwann mussten wir halt rein, weil es echt so ein bisschen gruselig wurde. Und in demselben Urlaub haben wir wieder da wo halt gemacht, auch in so einer Gegend, wo das sehr, sehr viel Natur noch war. Und waren dann halt da so mit unseren kurzen Hosen so im Gras, haben halt da so gespielt. Ne? Und dann kam so ein Typ komplett, obwohl es richtig warm war, in so Regenklamotten, also wirklich von oben bis unten eingepackt und Gummistiefeln und meinte so, ey, hier gibt's so kranke Schlangen.
Oh mein Gott. Oh wow.
Hier ist nichts zum Stehen.
Oh, krass,
also das war so damals die Begegnung. Und dann.
Das ist so eine geile Situation. Oh mein Gott.
Vor allem glaube ich, auch aus Elternperspektive.
Ja,
ne?
Ja.
Da musst du dir echt
Horror.
Denken, Gott im Himmel, was machen
wir
hier?
Ja, was machen wir hier und wie krass Glück haben wir gehabt. Es ist ja auch kürzlich, habe ich erst gelesen, dass ein Kleinkind vom Adler geschnappt wurde, ne?
Ja, ja, das sind immer so Sachen, mit denen rechnet man gar nicht so, ne?
Das stimmt.
Genau, und das waren jedenfalls meine Erlebnisse. Und ja, man erwartet das halt nicht, ne, dass man in so Regionen, dass man auf sowas stoßen könnte irgendwie. Man denkt sich da so, ja, wir sind halt hier Urlaub, Wiese ist doch gut, da kann man doch gut stehen oder sowas.
Ja.
Und ich glaube, wir werden jetzt, wenn wir uns mit Spanien beschäftigen, auch einige Eigenheiten des Landes hoffentlich kennenlernen. Und eine Eigenheit, die ziemlich groß ist, liegt in der Sprache. Weil das, was, wenn wir sagen, ja, halt Spanisch, das ist ein bisschen undifferenziert. Und da hast du uns ein bisschen was vorbereitet, ne?
Ja, ein bisschen was vorbereitet, genau. Ich liebe ja sowieso weil ich so neugierig bin, wenn ich mich irgendwo aufhalte, mich mit meiner Umgebung so zu beschäftigen. Und wir haben gesagt, wir wollen eben uns das Spanische angucken. Und da müssen wir natürlich erstmal sowieso sagen, dass wir uns jetzt in diesen Folgen, in denen es um spanische Literatur geht, dass wir uns auf die Iberische Halbinsel beziehen. Also nicht auf das Südamerika, Spanien. Und da wird natürlich auch sehr viel Spanisch gesprochen, auch aufgrund der Kolonialisierung. Aber wir wollen das nicht so in einen Topf werfen, weil das kulturell, glaube ich, auch Südamerika nicht gerecht wird. Das können wir uns wann anders mal in Ruhe angucken. Wir sind also jetzt auf der Iberischen Halbinsel und ich habe mir mal eine Karte rausgesucht, die ich dir jetzt mal beschreibe. Du hast ja Spanien vielleicht so vor dir. Ich finde, wenn man sich die Ländergrenzen so versinnbildlich, sieht das so ein bisschen aus wie so ein T-Shirt auf der Leine. Ja, und das stellst du dir jetzt mal bitte vor und dann kann ich dir nämlich erzählen, warum Spanisch nicht gleich Spanisch ist. Also, wir haben den Hauptteil des T-Shirts, also vom unterhalb des Kragens, sage ich jetzt mal, bis zum Saum unten, haben wir einen Bereich, in dem Kastilisch gesprochen wird. Kastilisch ist das, was wir klassischerweise als Spanisch bezeichnen. Das wird also, wenn wir uns dieses T-Shirt vorstellen, natürlich auch in den weitesten Teilen gesprochen. Mhm. Aber die Regionalsprachen, die spanischen Regionalsprachen haben eine große Bedeutung. Und wenn wir sagen, oder wenn wir immer nur vom Spanischen reden, dann unterschlagen wir diese ganzen anderen Aspekte. Denn es ist so, dass wenn wir auf das T-Shirt gucken, im linken Ärmel wird Galizisch gesprochen. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Im rechten Ärmel wird Katalanisch gesprochen und dieser Ärmel ist jetzt auch nicht so stark abgegrenzt, wie ich das jetzt hier beschreibe. Das geht noch weit in den Süden rein. Auch Valencia ist Teil dieser Region. Da wird auch Katalanisch gesprochen. Es ist ganz interessant, weil in Valencia die Valencianer und Valencianerinnen sogar nochmal einen eigenen Dialekt daraus entwickelt haben, das valencianische Katalanisch, aber der Einfachheit halber machen wir das jetzt nicht in diesem krassen Detail und benutzen den Überbegriff Katalanisch. Ich finde auch immer selber, dass Katalanisch und Kastilisch so ähnlich klingt, das müssen wir also ganz klar auseinanderhalten. Und was noch dazu kommt, ist, dass auch in einem Teil Frankreichs Katalanisch gesprochen wird und eben der Teil, der sich da oben anschließt und als Nordkatalonien bekannt ist und auf den Balearen, also Menorca, Mallorca und Ibiza. Wir werden also über ganz viele sprachkulturelle Bezüge sprechen, die durch diese Sprachaufteilung sichtbar werden. Man muss nochmal dazu sagen, wir sprechen heute über das Katalanisch und
heben uns den Rest für die anderen Folgen auf. Genau, wir wollen tiefer einsteigen, aber ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, irgendwie, dass das nicht so. Man kann das nicht so gut mit unseren Dialekten irgendwie vergleichen, ne? Weil du hast ja gesagt, es gibt ganz viele extra Ausprägungen und das sind dann eher das, was wir hier jetzt auch als Dialekt bezeichnen würden. Vielleicht.
Naja, ich finde schon, dass der Vergleich eigentlich zum Verständnis gut ist. Ich kann dich ja mal ein bisschen mitnehmen. Und zwar ist es so, dass Spanien in 17 autonome Gemeinschaften untergliedert ist. Und die sind alle ganz unterschiedlich groß, auch wie bei uns die Bundesländer ganz unterschiedlich groß sind. Sie sind aber im Vergleich zu Deutschland nicht eigenstaatlich. Also sie sind nicht verfassungsautonom, wie das bei uns der Fall ist. Und auch die Autonomie, die sie haben, unterscheidet sich. Also es gibt manche von diesen autonomen Gemeinschaften, die sozusagen mehr Autonomie haben als andere. Und Das, was auch ein bisschen anders ist als in Deutschland, wobei man darüber natürlich streiten kann, so gibt bestimmte Bundesländer, die auch sehr viel auf ihre Kultur geben sozusagen, aber die haben ein sehr großes nationales Selbstwertgefühl in Spanien. Ich habe auch mal gelesen, dass zuerst die Familie und die Region kommt und dass es deswegen schwierig ist, ein geeintes Spanien zu haben, aber über das reden wir nochmal. Auf jeden Fall gibt es deswegen diese ganz besonderen Gebiete, die auch eigentlich alle schon mal gehört haben, also Katalonien, das Baskenland, Galizien zum Beispiel. Da liegt quasi praktisch ein Zustand der Zweisprachigkeit vor. Und bei uns in Valencia ist das auch so, dass da eben Schilder in beiden Sprachen stehen. Also wenn irgendwo was ausgeschildert ist, ist es in Kastilisch, in Spanisch sozusagen und in Katalonisch. Und das ist so ein bisschen, als wäre in Bayern alles auch in Hochdeutsch und in Bayerisch ausgeschildert. Das ist natürlich bei uns nicht so. Nichtsdestotrotz gibt's ja auch sicherlich einen gewissen Stolz, da wir über, also auf diese Dialekte sozusagen, da wir aber auch über Literatur sprechen, was bei uns natürlich wenig vorstellbar ist, ist, dass jemand ein Buch auf Bayerisch schreibt und das irgendwie gut ankommt.
Ja, genau.
Weil man assoziiert das halt direkt mit so Hinterwäldlerischkeit oder was weiß ich. Vielleicht ist das auch nur meine Assoziation, aber.
Naja, das ist interessant, was du sagst, weil dann ist es sozusagen so ein bisschen. Also in Deutschland ist es ja so geregelt, dass es die Bundesländer gibt und es gibt eine Zentralregierung und das ist alles relativ organisiert und alle sind, würde ich mal sagen, weitestgehend vielleicht bis auf die Bayern, die immer gerne so noch ein bisschen besser wären, noch ein bisschen abgeschotteter wären, aber alle sind so einigermaßen zufrieden.
Genau.
Dann hätten wir das andere Extrem, wäre so eine Verwaltungssituation wie in Frankreich, wo alles extremst auf Paris zugespitzt ist und alles klar ist, ohne Paris geht nichts. Also und das ist auch einfach so. Und dann hätten wir eben so eine Situation wie Spanien, die, wie du es jetzt beschreibst, wo Madrid auch sehr viel Macht hat, im Sinne von, es ist alles zentral organisiert, aber es gleichzeitig Regionen gibt, die durch ihre kulturelle Geschichte und durch ihre Sprache so sehr so einen Eigenstolz haben, dass sie eigentlich in permanentem Widerstreit mit Madrid sind und auch mit anderen Teilen des Landes, sondern wirklich so, eigentlich wollen sie halt ihrs haben. So
Genau. Mhm. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Das jetzt vielleicht erstmal nur so zur Einschätzung. Ich finde auch immer so ein bisschen mit, um nochmal auf Valencia zu kommen, ne, wir haben gerade von Bayern gesprochen, aber im Franken, was ja auch Teil von Bayern ist, wird ja zum Beispiel Fränkisch gesprochen, was nochmal ganz anders klingt und wo zum Beispiel mein Mann herkommt. Und so ist es eben halt auch in Valencia, ja. Also es ist, wird Katalonisch gesprochen, aber in Valencia nochmal dieser valencianische Dialekt, was wahrscheinlich auch so ein bisschen ist wie Bayerisch und Fränkisch. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, so kann man sich das vorstellen und das ist eben sehr, sehr wichtig für die spanische Identität. Und deswegen ist es natürlich auch klar, dass wir uns jetzt, wenn wir über Spanien sprechen, nicht irgendwie chronologisch der Literatur widmen, sondern regional. Wir schauen uns diese verschiedenen Regionen an und heute gucken wir uns diesen ganzen Bereich an, der als Katalonien bezeichnet wird. Man muss dazu sagen, ne, wenn man von Frankreich kommt, an der Südküste Frankreichs langkommt, dann ist ja so die erste größere Stadt, an die man kommt, Barcelona.
Ja.
Und das ist eben der Mittelpunkt, der Machtmittelpunkt des katalonischen. Und dann ist eben Valencia da schon nochmal ein ganz schönes Stück südlich davon, aber zählt eben noch so mit dazu. Aber dass man das mal so ein bisschen vor sich hat auf einer Karte.
Und wenn wir bei Büchern sind, das will ich nur kurz erwähnen, weil ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, aber hast du mal von Carlos Ruiz Zafón irgendwas gelesen?
Ja, Der Schatten des Windes, genau, ist ewig her.
Genau, bei mir auch. Ich weiß nur, dass als die Bücher rauskamen, die ein Riesenerfolg waren und ich denke, man kann das vielleicht ganz gut erwähnen, wenn man so was populär, was man ganz gut lesen kann einfach und was erfahren will über Barcelona, weil die spielen ja, der hat ja so eine Trilogie geschrieben und die spielt ja komplett in Barcelona und hat ganz viel Barcelona eben zum Thema, ne? Also einfach nur
richtig.
So als kleiner Hinweis.
Die lesen sich super, das sind so klassische Page-Turner und die sind auch gut geschrieben, finde ich, ne?
Ja, total, genau, das ist, Und das vielleicht kann man so als Einstieg, wenn man sich für Barcelona interessiert, aber du hast ein anderes Buch mitgebracht.
Ja, aber Barcelona ist ein gutes Stichwort, weil ich habe zwei Bücher mitgebracht und eines ist gar nicht von einem Spanier, sondern von einem Spanien-Liebhaber, nämlich Cees Noteboom aus den Niederlanden. Eine ganz lustige Geschichte dazu. Ich war in einem Buchladen in Valencia, wo sie auch Bücher eben haben, auf Französisch, auf Italienisch. Es ist aber so eine ganz, ganz kleine Buchhandlung und es wirkt eher so wie, naja, wir graben irgendwo ein paar Taschenbücher aus, die schon zigmal gelesen wurden und stellen die auch mit hin und sortieren das so ein bisschen nach Sprache. Aber richtig, richtig schön. Ich habe auch mal Bilder gemacht, die ich dann bei Instagram dir zeigen kann. Und auf jeden Fall habe ich dort gefragt, ob sie eine deutsche Abteilung haben und da waren so vielleicht 20 Bücher gestanden und eins davon war Der Umweg nach Santiago von Cees Notenboom und zu Beginn dieses Bandes, den ich mal so als Reiseessay bezeichnen würde, gesteht er eben, dass er Spanien liebt, dass er da super oft ist und es gibt ja, Santiago wird in anderen Folgen auch nochmal eine Rolle spielen, das ist ja wie so eine Achse, also ganz drüben im Osten liegt Barcelona und wenn man jetzt einmal quer durchfährt, dann kommt man in Santiago raus und er macht halt mit dem Schiff von den Niederlanden, kommt er nach Barcelona, wo wir jetzt also auch gerade gedanklich waren und startet dort seinen Umweg nach Santiago. Das heißt, er düst mit dem Auto quasi durch das ganze Land. Ich bin jetzt bei der Hälfte angekommen und er hat sich gerade über Umwege bis ins Baskenland quasi und über Madrid wieder zurück nach Valencia begeben. Also du merkst, der Umweg ist riesig, ja. Der war schon einmal wieder ganz im Norden und ist dann wieder zurück. Und das Schöne an diesem Buch ist quasi, dass man so einen Blick aufs Spanische bekommt von jemandem, der nicht so verstrickt ist. Mhm. Und er schreibt eben, dass für ihn dass ein Land der Stille ist. Also das Land der Stille und das Land der Steine. Das war für mich total interessant, weil ich eben nur die Küste kenne, diese eine Küste. Und er denkt in diesem ganzen Buch über Kunst und Kultur nach, auch zum Beispiel über spanische Frühgeschichte, wenn er so eine Schale betrachtet, die in so einer Vitrine liegt, in irgendeinem Kloster. Also da steht die Zeit still in diesen Sachen, die er da alle besucht. Da gibt es kaum Straßen und da wird auch nochmal deutlich, dass Spanien eben weit, weit mehr ist als Madrid, Barcelona und diese Städte, die man an der Küste zum Beispiel kennt. Erzählt auch viel Geschichtliches, auf das wir heute zum Teil auch noch eingehen werden. Und somit ist dieses Buch quasi eine doppelte Reise, also eine durch die Region und eine in die Vergangenheit. Aber es ist keine kontinuierliche Reise. Man merkt, dass die Kapitel quasi auch, weil sie mit Jahreszahlen versehen sind am Ende, zu unterschiedlichen Zeiten in den 80ern entstanden sind. Und ich habe mich echt so ein bisschen auf die eine Art verliebt in dieses Buch, weil es auch so auf so eine schöne Weise zu mir gekommen ist, ja, auch direkt in Valencia. Und gleichzeitig muss ich auch ganz klar sagen, dass es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Es ist ein Buch aus den 80ern. Ich finde, das entschuldigt nicht alles, es erklärt aber einiges. Also da sind Formulierungen drin, ne, wenn irgendwas aufgezählt wird, also es ist ja so ein Buch über Männer einfach, ja, so über spanische, historische, bedeutsame Männer und Frauen kommen dann zum Beispiel vor, wenn er schreibt, er hat viele Frauen und Freunde in seinem Leben verloren, aber das Land Spanien ist geblieben, da denkt man schon so, mhm. Oder wenn er schreibt, an der und der Ecke konnte man irgendwie seinen Sold ausgeben für Huren und Wein und es sind immer so verdinglichte Aufzeichnungen und irgendwie kommen da Frauen vor und das ist halt so ein bisschen arg irgendwie, weil es auch ganz viel, glaube ich, auslässt, was Spanien zu bieten hat, die eine Hälfte der Bevölkerung nämlich. Und dann kommt noch dazu, dass er zum Beispiel so sich mit spanischen Königen beschäftigt hat und die auch oft porträtiert worden. Da sind wir so in der Kunstgeschichte, die er so anspricht. Und da gibt es dann zum Beispiel auch am Hof, wie es eben oft der Fall war, zum Beispiel kleinwüchsige Menschen. Und er redet halt wirklich ununterbrochen von Zwergen und stellt die genauso wie zum Beispiel Menschen mit jetzt fällt mir das Wort nicht ein, mit psychischen Erkrankungen, die da auch am Hofe irgendwie zugegen waren, die fasst er dann so zusammen mit so einem Satz immer wieder, dass der König sich eben gern mit eben Zitat Zwergen und so Irren umgeben hat, so als ob das so Kuriosa wären, weißt du? Ja, ja. Und das hat so Jahrmarktsattitüde aus sonst was für einer Zeit und das fand ich extrem befremdlich, weil dieser Mann eben sehr gebildet ist und sehr klug referiert über so Historisches und diese Wortwahl fand ich schade. Ich würde mir richtig wünschen, dieses Buch würde so neu aufgelegt und man würde diese Stellen einfach so ein bisschen bearbeiten, weil das auch nichts zum Inhalt beiträgt, ja. Aber das wollte ich unbedingt sagen, weil ich finde, wenn man dieses Buch liest und wir kriegen ja auch immer wieder Nachrichten, dass Leute über uns irgendwie auf tolle Bücher gestoßen sind, dann möchte ich gerne irgendwie, dass das mal erwähnt wird, dass das auf jeden Fall die Lesefreude schmälert, ganz klar. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Buch, um das es eigentlich gehen soll. Langer Umweg, nicht nach Santiago, sondern zu dem Buch, was ich noch mitgebracht habe. Auch wieder eine kleine Buchhandlungsanekdote, denn ich war ja in Amsterdam, wir haben da schon tausendmal drüber geredet, und da war ich mit meiner Brieffreundin Nadia de Vries in Perdu oder Perdu, die einzige auf Poesie spezialisierte Buchhandlung in Amsterdam. Und im Stadtzentrum, die haben schon 1984 als kleine Buchhandlung angefangen und haben so eine kuratierte Auswahl an niederländischen und ins Niederländische übersetzten Titeln, auch englischsprachiges, Poesiezeitschriften und experimentelle Veröffentlichungen. Und es ist ganz schön, auf der Website stand der schöne Satz: Wir helfen Ihnen gerne, einen Titel zu finden, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn suchen.
Das sind die echt die besten Buchhandlungen.
Ja, ich lieb's. Und ich habe auch einen Titel gefunden, den ich nicht gesucht habe, weil wir standen da und Nadja meinte plötzlich, oh, das habe ich geblurbt, und drückt mir so ein gelbes Buch in die Hand. Und tatsächlich hat sie hinten drauf eben geschrieben, dass das Buch fantastisch ist. Und es ist ein katalanischer Gedichtband von Dolors Miquel, die 1960 geboren wurde. Und ich wollte dich jetzt erstmal fragen, ob du überhaupt so eine Assoziation hast zu katalanischen AutorInnen.
Tatsächlich, also wie gesagt, außer jetzt so Safon oder so, mhm, sowas, tatsächlich gar nicht. Ich muss aber sagen, weil wir müssen ja auch ein bisschen Popkultur hier mal reinbringen, ne? Natürlich zu Fußball.
Ja.
Also katalanischer Fußball, Barcelona ist einfach einer der größten Fußballvereine überhaupt,
ja,
und auch der hat ja eine unfassbare Geschichte auch mit. Und auch diese katalonischen, der Stolz auf Katalonien und die Abgrenzung und so wird halt ganz viel auch über den Fußball ausgelebt. Und deswegen aber nach diesem Schlenker sozusagen, zu dem wir vielleicht noch ab und zu mal kommen werden in diesen Spanien,
ja,
weil das einfach eine Rolle spielt. Lass uns aber wieder zu dem Buch, weil ich kenne auch diese Autorin gar nicht.
Ja, das ist nämlich auch ganz interessant, weil das Erste, was auffällt, ist, dass da auch explizit draufsteht, dass es aus dem Katalanischen ist. Weil sonst, wenn du Bücher hast, steht immer drauf aus dem Spanischen.
Ja, ja.
Das wird eben auch nicht unterschieden. Und dann erfährst du über den Klappentext, dass die aus der oder der
daher
Region kommen. Ne? Das ist total schade erstmal. Aber gut, was man dazu sagen muss, dieses Buch ist nicht auf Deutsch übersetzt worden, sondern ins Englische. Das heißt, wir haben es hier mit einem katalanischen Original zu tun, das auf Englisch übersetzt wurde, und es ist in beiden Sprachen drin. Miquel, die spielt in ihren Texten auf viele verschiedene historische Literatur an. Also zum Beispiel auf Quevedo, den wir auch noch kennenlernen werden. Also Klassiker natürlich, aber auch auf regionale Bezüge katalanischer Literatur. Die stellt uns Vokabeln aus ganz verschiedenen Fachbereichen neben Dialektausdrücke. Sie arbeitet mit stark rhythmisierten und poetischen Formen. Und das ist eben auch sowas, was es typisch katalanisch macht. Also das, was sie da reinbringt, ist besonders, weswegen man ja eben zum Beispiel jetzt, nur weil wir in Sachsen schreiben oder aus Thüringen kommen, niemals schreiben würde, wir werden aus dem Thüringischen oder aus dem Sächsischen übersetzt, weil wir Hochdeutsch sprechen. Und
weil wir auch nicht sozusagen aus dieser Tradition
richtig
gezielt schöpfen.
Genau, und nicht diese Bezüge herstellen zu dem, was vorher kam. Fällt mir uns gerade Lene Vogt ein. Heißt sie Vogt?
Ja,
die Mundartdichterin,
ja,
aus Sachsen, da wäre es dann was anderes. Da steht ja dann immer dran, dass es sächsisch ist, aber das merkt man auch sehr. Egal, zurück. Was ihre Gedichte ausmacht, und das finde ich eine ganz spannende Leseerfahrung, ist, dass man ja eigentlich oft so Lyrik mit so Schönheit und Ästhetik verbindet. Und in ihren Gedichten geht es halt viel um Ungleichheit, um Macht, um Körper, Ekel, um Hässlichkeit oder Hass. Sie übt auch Philosophiekritik oder arbeitet sich an der Unterdrückung durch Religion und Patriarchat ab. Und was sie eben auch macht, ist, und das schreibt Matthias Friedrich im Signaturenmagazin, sie kultiviert den weiblichen Blick. Und wo die berühmten Sonettdichter die Schönheit des Frauenkörpers besingen, lobt sie die des Männlichen oder seine Hässlichkeit. Also genau das, was ich vorhin versucht habe zusammenzufassen, passiert halt, sie wendet den Blick und sie wendet auch die Beurteilung oftmals, mhm, oder die Einschätzung. Man findet nicht viele Gedichte von ihr, schon gar nicht auf Deutsch,
mhm,
weil wahnsinnig wenig nur übersetzt ist. Aber da hat mir das Internet diesmal wirklich gute Dienste geleistet, weil das kann ich echt über diese spanischen Sprachen sagen. Wo die Übersetzungen fehlen, hat man zumindest so oft online entweder kleinere Datenbanken oder eben das Glück, dass Leute online einzelne Gedichte übersetzt haben. Für eine Werkbetrachtung reicht das alles nicht aus. Aber es reicht, um einen Einblick zu bekommen. Ich habe auch ein Gedicht mitgebracht, das ich online gefunden habe von ihr. Und das ich ganz, ganz bezeichnend fand für das, was Matthias Friedrich da schreibt, nämlich diese Wendung des Blicks. Das Gedicht heißt: Eine alte, kranke Witwe denkt an den Tag, da man sie neben ihrem Mann beerdigen wird. Und es ist von 2009 und sie hat vorangestellt ein Zitat von Quevedo: Sie werden Staub sein, doch verliebter Staub. Ich lese dir das mal vor.
Sehr gerne.
Wenn mir der letzte Seufzer meinen Atem nimmt und meine Lider schließt die kalte, dunkle Hand und mir bloß noch ein filigranes Lichtgarn glimmt am Saume einer Ahnung, rein und ungekannt, vergesse ich deswegen nicht den frechen Geck, der mir im Leben selbst mein Leben hingerafft und jetzt mit mir in einer toten Grube steckt, sein Spielchen mit mir treibt und mich begafft. Ja, Kinder, ich kann neben ihm begraben sein, ihr dürft gern glauben, dass sich unser Staub vermischt. Pah, selbst nach ihrem Tod entflammt die Liebe nicht, denn weder Herz noch Haut, Gedärme noch Gebein sind fähig, dieses Aas in Brand zu stecken. Die tiefe Feindschaft lässt den Staub die Beine recken.
Das ist sehr schön.
Ja.
Ich muss wirklich sagen, dass jetzt schon bei der kleinen Erwähnung, und wir bereiten uns ja dann vor und wir haben jetzt viele Spanien-Folgen erstmal geplant, mir so viele Themen und Motive schon aufgefallen sind, die dann uns wieder begegnen bei anderen Autoren und Autorinnen. Mhm. Und ein ganz starkes Motiv, auf was man wirklich so ein bisschen achten kann und auf was wir achten können, wenn wir da durchgehen, ist so diese regionale Verbundenheit.
Ja.
Wirklich, ne? Dass ganz viele aus dem schöpfen, woher sie kommen und dass sie auch die Traditionen wirklich kennen und
ja.
Das, woher sie sozusagen auch die heiligen Geschichten zum Beispiel kennen, auch die historischen Entwicklungen kennen von ihrer Region. Wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe von Sachsen einfach oder von auch allen anderen Bundesländern, wo ich mal gelebt habe, Baden-Württemberg oder so, eine extrem rudimentäre Ahnung, also was da so gewählt jetzt welcher Fürst da war oder sowas, weißt du? Ich meine, ich kenne die gesamtdeutsche Geschichte natürlich, aber nicht, also da das wäre bei mir, da wäre so schnell Schluss.
Ja, total. Das ist ja auch spannend, weil irgendwie hat so eine Beschäftigung mit der eigenen Herkunft im Sinne von so regional, ja auch oft so was Nationalistisches. Ja. Also ne, es hat so was, womit man sich eigentlich nicht gern beschäftigt sehen möchte, auf so eine Art. Und gleichzeitig finde ich, andersrum gewendet, wenn ich das bei anderen beobachte, in anderen Kulturen, finde ich es immer super. Ja, weil ich so denke, ja, besinne dich und lass dich nicht so, sag ich mal, so unter eine Decke stecken mit so Vereinheitlichungen. Mhm. Also es gibt ja immer so Sprachvereinheitlichungen, die auch dafür da sind, um Kommunikation zu erleichtern, aber damit stirbt eben ganz viel Kulturgut. Und gleichzeitig frage ich mich immer, ja, ist Sächsisch jetzt so ein oder Thüringisch, ist das jetzt so ein hohes Kulturgut? Und ich glaube, das ist aber auch immer dieser kritische Blick auf das eigene. Von außen, wenn man es mit so einem Anfängerblick betrachten würde, wäre es, glaube ich, interessant.
Und ich glaube, das ist das, was du gesagt hast. Dort in Spanien sind die Menschen halt stolz auf ihre Region.
Ja.
Ne? Und die haben da nicht dieses Gefühl von, ist das jetzt ein, also wenn du einem Katalone quasi erzählst, so, naja, also ist das jetzt wirklich ein Kulturgut, ne? Willst du dich nicht lieber mal mit was Gesamtspanischem beschäftigen, irgendwie so, ne? Bei uns habe ich das Gefühl, es gibt ja durchaus auch so eine krasse Verbundenheit oder so ein Hinterfragen der biografischen Herkunft.
Ja.
Aber das geht ja ganz viel so, vielleicht auch durch die französische Literatur beeinflusst in den letzten Jahren, so um Klasse.
Genau.
Und um dann das gesamte Land und das Nazi-Erbe und sowas.
Ja, genau.
Aber nicht, ich komme aus Thüringen und im Nachbarort reden sie schon ein bisschen anders.
Ja.
Und das hat dann irgendwie Unterschiede gemacht oder sowas. Solche Unterschiede werden eigentlich nicht erwähnt.
Absolut.
Oder sowas.
Deswegen ist ja auch unser Zugriff hier gerade so extrem limitiert. Also wir haben jetzt ein Buch dabei, ne, ein katalanisches Buch. Und ich sage immer katalanisch, aber das ist doch, ist richtig. So. Ich komme da so krass durcheinander.
Katalonien und Katalanisch.
Ja, und dann Kastilisch, weißt du.
Ja.
Aber wir haben ein Buch dabei und natürlich liegt das auch daran, dass wir eben nicht zurückgreifen können auf, also wir können nicht so viel selber lesen, wie ich das sonst gewöhnt bin in unseren Folgen, wenn wir uns mit bestimmten Sprachräumen beschäftigen, was total schade ist.
Beziehungsweise, wenn es zum Kastilischen kommt, da können wir es dann,
weil
das sozusagen
schon
der Mainstream ist, wenn man so sagen will, der größte Teil des T-Shirts und da kommt das dann. Aber jetzt in diesen Regionen merkt man eben ja genau, dass das dann halt über die Region auch nicht so krass hinausstrahlt.
Richtig, richtig.
Ja. Wir wollen noch mal ein kleines auf einen historischen Moment vielleicht eingehen und damit verbunden auch nochmal ein kleines Buch erwähnen, was wir allerdings auch schon besprochen haben. Deswegen halte ich mich da auch kurz. Und zwar ist ein sehr, sehr bedeutendes Moment der Spanische Bürgerkrieg, der so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, der Spanien über Jahrzehnte lang abgeschottet hat eigentlich vom Rest Europas. Vor allem eben nach dem Ende der Nazi-Diktatur war ja Spanien dann so die Diktatur, die es noch gab irgendwie so, zusammen mit Portugal daneben. Und dieser Spanische Bürgerkrieg war aber, als er stattgefunden hat, auch ein Ereignis, was die kulturelle Landschaft Europas extrem geprägt hat, weil sehr, sehr viele Intellektuelle auf Seiten der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Und nur so als kleine Eckdaten sozusagen, der fand von Juli 1936 bis April 1939 statt.
Ja.
Und es gab eben auf der einen Seite die demokratisch gewählte Regierung der Zweiten Spanischen Republik und dann gab es auf der anderen Seite den rechtsgerichteten Putschisten General Francisco Franco. Der wurde dann später auch der Diktator, der gewann diesen Spanischen Bürgerkrieg. Also der hat quasi mit einem Großteil der Armee geputscht gegen diese Regierung. Und man hatte also so vom Groben hat man gesagt, es gibt die Republikaner auf der einen Seite und es gibt die Rechten, die Franchista hießen die, glaube ich. Und es war eben so, dass auf Seiten der Republikaner ganz viele, zu der Zeit war ja der Kommunismus als zweite Strömung neben dem Nationalismus und Nationalsozialismus dann später die große Strömung, politische Strömung. Und da sind eben ganz viele Leute ideal, also sozusagen voller Ideale da rein.
Na, zum Beispiel ja auch Lord Byron, ne?
Früher schon. Byron war, glaube ich, der war schon eine Zeit früher, ne? Das war ein anderer Krieg nochmal.
Ach so, sehr gut. Dieses gefährliche Halbwissen. Aber der war doch auch, hä? Stimmt, der war ja im 19. Jahrhundert. Ja, genau. Hä, aber was war, das ist eh so krass, ne? Dass Spanien so viel Kriege hatte, so also innerspanische Kriege. Ja, und da war ganz viel, auch ganz viel Literaturüberschneidung sozusagen, wenn man sich in der Literatur umguckt, ganz viele, die in Spanien gewesen sind.
Total, das ist offensichtlich auch eins dieser Länder, genauso wie Italien, die auch viel mit der Immigration gemacht haben.
Mhm.
Und während dem Spanischen Bürgerkrieg, da war das so die Generation von Hemingway, Gerda Taro, Martha Gellhorn war da als Journalistin und eben George Orwell. Und Katalonien spielt auch insofern eine traurige Rolle, weil die Katalonien-Offensive, also da hat Franco und seine Armee haben die nochmal richtig angegriffen und das war auch ein bisschen so der Beginn vom Ende der republikanischen Kräfte. Also das war so, die Katalonien-Offensive war das letzte große Ding von Franco und danach war auch mit Waffen übrigens aus Deutschland, wurden dann eben die republikanischen Kräfte zerschlagen.
Ja.
Und einer der Gründe, warum die zerschlagen wurden und warum die sich dann nicht mehr gegen Franco zur Wehr setzen konnten, waren dass die innerhalb total zerstritten waren, weil die haben nämlich teilweise Waffen aus Russland bekommen, aber Russland oder so die Sowjetunion hatte auch ganz bestimmte Vorstellungen, wer der richtige Kommunist ist und wer der falsche. Und dann gab es noch eine Gruppierung, das waren Anarchisten. Und diese ganzen Verwicklungen innerhalb auf der republikanischen Seite haben dazu geführt, dass einfach keine geschlossene Front mehr irgendwann da war.
Ja.
Und das beschreibt eben George Orwell in seinem Buch Mein Katalonien, was so zu seinem Frühwerk eigentlich gehört und was wir, wie gesagt, schon in unseren Orwell-Folgen erwähnt haben. Deswegen hört da gern nochmal rein. Aber da kann man sozusagen über diese Reportage kann man nochmal in diesen bestimmten historischen Moment rund um diese katalonische Landschaft auch von jemandem, der von außen drauf guckt, einsteigen und einfach so ein Gefühl dafür kriegen, wie das damals war und wie, ja, auch einfach wie brutal das dann auch war. Und ich glaube auch dieser Spanische Bürgerkrieg ist einer der Gründe dafür, warum zum Beispiel die Katalonen immer noch so extrem stark auch auf Autonomie kommen, wenn nämlich jetzt zu auf Autonomie bedacht sind und eigentlich am liebsten sich wirklich loslösen wollen.
Ja.
Weil als Franco einmal in der Macht war, war wirklich dann die Macht in Madrid und dann wurde von dort aus sehr, sehr, also noch viel krasser als heute sozusagen alles aus Madrid bestimmt.
Ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass Katalonien ja auch immer wieder in den Nachrichten war, vor allem 2017, wo es sich als unabhängig erklärt hat. Die Zentralregierung in Madrid hat das für ungültig erklärt und seitdem gibt es viele Unruhen, ich sag mal Scharmützel. Ich habe mich da gestern Abend spät nachts noch so ein bisschen eingelesen. Es ist ein unglaubliches Hin und Her und wir können da gar nicht tiefergehend drauf eingehen, ohne dass wir irgendwas verflachen. Deswegen sei nur so viel gesagt, es gibt da zum Beispiel Beispiel diese gelbe Schleife, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, als Symbol für die Unabhängigkeit Kataloniens, und die war dann auf offiziellen Gebäuden, dann wurde gestritten, muss die dran, muss die ab, dann musste die, also dann wurde die an einer Stelle abgenommen, an einer anderen wieder dran gemacht, und ist das verfassungswidrig, diese gelbe Schleife, weil das ja separatistische Bestrebungen sind und so weiter, eine Riesendiskussion.
Wenn ich einbringen darf,
ja, bitte.
Die tragen nämlich auch Fußballspieler und,
ja, genau,
Fußballtrainer wie Pep Guardiola, der, ja, sich sehr dem Katalonischen verbunden fühlt und der die dann hin und wieder im Stadion oder so trägt.
Richtig, genau.
Also da sieht man, das durchdringt wirklich alle
Bereiche. Jeden Bereich,
das ist
alles.
Nicht einfach so ein paar Leute, die sich halt fürs Regionale interessieren, sondern wenn du da geboren wirst, dann wächst du eigentlich mit diesem Gefühl auf.
Ja.
Und das ist meine Kultur. Und
genau. Und das heißt, ne, es ist immer gut, solche Symbole, finde ich, zu kennen. Also man, die begegnen einem überall, auch, ja, über die Medien quasi, und dann zu wissen, was das damit auf sich hat. Was ich noch ganz interessant fand, warum gibt es überhaupt so eine Riesendiskussion darüber? Also warum sagt Madrid nicht einfach, ja gut, dann seid ihr jetzt halt unabhängig? Das, damit mache ich jetzt so ein bisschen den Sack zu für heute. Das ist nämlich ganz interessant, dass natürlich einmal Katalonien so ziemlich viel wirtschaftliche Macht besitzt. Wir haben Barcelona als touristisches Ziel, wir haben da die Balearen, ja, die auch viel Geld, sage ich mal, umsetzen durch Tourismus. Die ganze Südküste, also fast die ganze Südküste, die da irgendwie da dran zählt. Und das sind natürlich Einnahmen, auf die Spanien als Ganzes nicht verzichten möchte. Und wenn man sich jetzt auch mal vorstellt, wir haben ja unser T-Shirt vor Augen mit den verschiedenen Einflüssen, oben am Kragen das Baskische, der eine Ärmel galizisch, der andere und das halbe Hemd irgendwie gefühlt katalanisch. Wenn jetzt Katalonien unabhängig würde und dann auch zum Beispiel gar nicht automatisch Teil der EU ist, ja, das müsste man dann alles neu verhandeln. Was würde vom T-Shirt noch wegbrechen eigentlich? Also fehlt dann plötzlich auch noch der andere Ärmel? Erklären sich die Basken dann auch unabhängig? Haben wir am Ende nur noch ein Hemd, oder?
Das ist ja eigentlich ein vergleichbares Phänomen wie in Großbritannien, ja, das auch immer so ist. Ja, aber wenn,
genau,
die Schotten rausgehen und die Iren dann auch noch rausgehen, und was gibt's dann am Ende noch von Großbritannien?
Richtig.
Irgendwann nur noch England, ne? Und das,
ja,
das wollen halt die im Zentralen sitzen.
Ja,
nicht.
Genau. Das ist jetzt einfach erstmal nur so eine Feststellung und gar nicht wertend gemeint. Ich bin total neugierig, wie sich das entwickelt. Aber man muss dazu sagen, gerade in Spanien hat sich historisch gesehen, haben sich diese Konflikte auch immer mit Waffengewalt sozusagen verbunden. Wir werden das noch sehen, wenn wir über Galizien sprechen und die ETA. Und insofern hoffe ich einfach, dass das Ganze oder dass diese ganzen Bemühungen und diese Wahlen und Abstimmungen, die da stattfinden, dass das alles irgendwie
auf einer kulturell-gesellschaftlichen Ebene stattfindet.
Richtig.
Und nicht auf einer militanten.
Genau.
Dazu kann ich noch kurz erzählen, dass als ich in Galizien war, und wir kommen ja dann nochmal da drauf, aber,
ja,
da bin ich ja den Jakobsweg gelaufen und da sind wir mit dem Zug gefahren. Und da war ich auch total überrascht, dass es zu der Zeit komplett selbstverständlich war, dass man vorher von Männern mit Waffen quasi untersucht wurde, Körper abgetastet wurde,
ja,
bevor man in diesen Zug einsteigen,
ja,
durfte. Ne? Das kannte ich einfach davor gar,
ja,
nicht. Also ich dachte so, hey, wir fahren mit dem Zug.
Ja.
So, aber das war genau wegen diesen Terrorgruppengruppierungen, die es da gibt.
Ja.
Okay, aber wir waren jetzt in Katalonien und wir wollen es mit Katalonien erstmal gut,
richtig,
sein lassen.
Richtig, wir machen
bis zur nächsten Folge, ne?
Wir machen heute mal Schluss mit Katalonien, wollten euch diesen kleinen Einblick geben. Und wenn ihr Texte habt, katalanische Texte, dann lasst uns gerne einen kleinen Hinweis da. Dann können wir diese ganze Bibliothek so ein bisschen ausbauen. Zuletzt habe ich noch eine Überraschung für dich.
Das,
und zwar hat der Lebensgefährte der Cousine meines Mannes, gebürtig aus Alicante, mit Namen Vicente Sempere Cantó, ein Gedicht eingesprochen von Dolors Miquel, die wir vorhin kennengelernt haben, aus dem Gedichtband, den ich dir mitgebracht habe. Denn ich dachte mir, wenn wir schon auf Dialekte und Regionalsprachen eingehen, sollten wir das Original hören. Und das Tolle ist eben, dass Vicente Katalan spricht. Und das spielen wir euch jetzt gleich ab. Und vorher erzähle ich euch noch kurz, was das für ein Gedicht ist, beziehungsweise habe ich versucht, es zu übersetzen. Also ich habe aus dem Englischen, die Version aus dem Englischen habe ich ins Deutsche übertragen. Ich übernehme also Haftung für gar nichts.
Dreisprachentransfer.
Genau. Aber damit ihr mal ein Gefühl dafür habt und ihr auch noch ein bisschen mehr Einblick bekommt in die Lyrik von Dolors Miquel. Sie schreibt: Er berührte mein Bein mit dem Gefühl von nassem Gras, wenn man über Felder läuft. Er verhedderte sich in meinem Haar und drang mit der Bergluft in meinen Organismus, die Richtung Meer treibt. Es war nicht schwarz, es war golden und pink. Seine Hände, unruhig wie die eines Neugeborenen, wollten alles. Er klammerte sich an meine Brust und ich gab ihm meine dunkle Milch, weil seine Worte die Nabelschnur waren, die er an meinen Mund schlagen ließ, weil seine Nichtstimme meine zukünftige Zunge war. Ich werde kein Kind trauriger, ängstlicher stillen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tocar. Va tocar la meva cama amb el tacte de l'herba mullada quan passeges pels camps. Se m'enreda els cabells i m'entra dins l'organisme amb l'aire de les muntanyes que es dirigeix cap a mar. No era negra, era daurada i tenia color rosa. Les seves mans, ansioses com les del nou nat, ho volien tot. S'abocà al meu pit i li vaig donar la meva llet fosca, perquè les seves paraules eren el cordó umbilical que penja de la meva boca, perquè la seva no veu era la meva llengua futura. A cap fill alletaré amb més tristesa, amb més ànsia.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.